Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Folge 5.
Folge 5. Und wir mussten gerade mal überlegen, ne? Was haben wir nochmal letzte Folge, aber.
Ja, das ist so krass, ne? Also wir könnten es ja auch einfach nachhören, aber irgendwie ergibt sich das nicht.
Ja, vor allem, weil du ja auch einfach Termindruck hast, ne, mit
Ja.
deinen Vereinsspielen, mit Nazio-Termin, auch heute Abend ja nochmal ein Meeting mit der Nazio ansteht.
Ja.
Und du bist ja Sportlerin mit Teilnahme Nazio, mit im Verein, erst da in Bundesliga bei euch und dann halt auch berufstätig.
Leider.
Und da müssen wir so ein bisschen gucken mit den Terminen. Und wir haben ja dann auch vorproduziert.
Ja,
Oh,
natürlich.
weil wir ein super Zeitmanagement haben.
Ja, klar, natürlich.
Und da muss man, dann verschwimmt das so, wenn man so viel macht, ne?
Ja. Nee, aber das ist ja der perfekte Einstieg eigentlich für unsere heutige Folge, weil es geht ja heute um den Umgang mit Druck und Stress. Jetzt wird ja unsere symbolische Spielerin von der Außenseiterin zur Gewinnerin. Wir werden jetzt heute auch noch ein paar Praxisübungen noch dazu mit an die Hand geben und mal euch ein bisschen erzählen, wie man gegen alle Widerstände,
Herausforderungen,
Herausforderungen.
Selbstzweifel. Ich glaube,
Ja.
Selbstzweifel kommen auch ganz viel hoch.
Oh ja, oh ja. Sehr viel.
Wie man dagegen angeht und gewinnt und an sich glaubt und es durchzieht, ne?
Genau, und wie man den Fokus behält, eben auf das Wesentliche, trotz der ganzen Widrigkeiten, die links und rechts noch sind, wie zum Beispiel arbeiten gehen. Was wir leider alle noch machen müssen. Oder viele.
Ja, ganz viel im Frauenbereich leider.
Ja.
Erinnerst du dich noch an dein allererstes Nazio-Camp, als du gesichtet wurdest, beziehungsweise als du das erste Mal dich in Richtung Nationalmannschaft begeben hast? Weil du hast ja nicht angefangen, Football zu spielen und bist direkt Nationalspielerin. Das ist ja nirgendwo so, sondern da arbeitet man sich ja hin.
Ja, sehr witzige Geschichte. Das allererste Mal hatte ich mich als Receiver beworben bei der Nazio. Und
Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Du
ja.
bist doch gar nicht so blau. Wir haben doch gesagt, die Receiver sind alle total blau, weil die so ihre Strecken planen und die Wurflinie und wo sie
Ja.
stehen müssen.
Ja, guess what? Ich wurde danach nicht genommen, sondern erst danach in dem Sichtungscamp, als wir in Oldenburg waren. Da bin ich hochmotiviert hingefahren und dachte, du bist super vorbereitet, du weißt ganz genau, worum es geht. Hatte noch so ein paar, ich will jetzt nicht Insider-Infos sagen, weil das nicht stimmt, sondern ich hatte einfach ein paar Tipps an die Hand gegeben bekommen von Leuten, die in der Nazio schon Erfahrung gesammelt haben und gesagt haben, hey Chris, du musst dies und jenes machen, um Eindruck zu schinden. Ich fahre da nach Oldenburg, ich glaube, es ist eine Fahrt von 3,5, 4 Stunden, sind wir morgens hingefahren. Waren auch noch ein paar Mitspielerinnen mit dabei, die halt zur Unterstützung da waren und noch eine tatsächlich Linebackerin, die auch mit mir zusammen da war aus meiner ehemaligen Mannschaft. Und wir haben höchst motiviert gesagt, heute schaffen wir das. Wie es der Zufall wollte, hat unser toller Wettergott gesagt, nö. Und es fing an zu regnen. Wir hatten auch plötzlich mal minus 4 Grad. Es hat gehagelt. Wir mussten immer wieder unterbrechen, weil Blitze waren. Und wenn man ja mit unseren Helmen über den Platz läuft, den Face Mask, ist halt total gefährlich. Wir hatten als Linebacker-Crew leider die Ecke des Sportplatzes erwischt, die 15 Zentimeter unter Wasser stand. Es hat auch keinen gestört, mehr oder weniger, weil man wollte ja nur die Harten kommen in den Garten ungefähr, einfach durchziehen. Es war bitterkalt, du warst klitschnass und wir haben ja Ausrüstung an und die Ausrüstung war so nass, dass
Oh,
man
und
beim
schwer, ne?
Laufen, dass
Wahrscheinlich.
man beim Laufen die Hose verloren hat.
Oh nein, oh nein.
Das war.
Weil die Polster so vollgesogen waren.
Richtig. Also, das ist mir in meiner ganzen Sportlerkarriere, footballtechnisch, noch nie passiert. Und das war so anstrengend. Ich habe mich auch so schlecht gefühlt. Und wenn es so eisig kalt ist, dann kann man sich auch einfach nicht mehr konzentrieren. Und alles ging schief, was nur schief gehen konnte. Ich konnte nicht das Beste zeigen, was ich wollte, also mental gesehen. Und ich hatte dann plötzlich nach der Halbzeit, also wir haben dann 2 Stunden trainiert, dann haben wir eine Pause gemacht und dann hätten wir nochmal 2 Stunden trainieren sollen. Morgens dachte ich noch, okay, das kriegst du hin. In der Mittagspause trinkst du was Warmes, ziehst dich um und dann geht's weiter. Dadurch, dass wir so viele Unterbrechungen hatten und das Wetter so blöd war, kam ich gar nicht von diesem Stresslevel runter, sondern ich war halt die ganze Zeit wegen der Witterungsbedingungen so aufgewühlt, dass ich total vergessen habe, worum es eigentlich ging. Und es wurde viel gewitzelt und wir haben halt alle gesagt, ja, ist schon in Ordnung, das passt schon so, aber im Endeffekt hat sich in mir selbst so ein Druck aufgebaut, dass ich dann am nächsten Tag, also wir sind dann alle nach Hause gefahren, weil das Camp wurde auch früher abgebrochen, weil es eben zu gefährlich geworden wäre, auch dann tatsächlich in den Kontakt zu gehen beim Spiel, weil man sich einfach schneller verletzt, weil alles kalt ist, die Leute holen sich dann Muskelzerrungen und so weiter. Das ist einfach unnötig und muss nicht sein. War auch eine sehr gute Entscheidung. Allerdings bin ich heimgefahren und habe gedacht, nee, das war es nicht. Und das hat mich natürlich im Nachgang noch total beschäftigt. Und ich habe dann überlegt, okay, was kannst du jetzt machen? Und ich konnte halt nichts machen und habe dann halt mal alles aufgeschrieben, so wie meine Erfahrungen waren, was ich so gespürt habe in dem Moment für die nächsten Male, damit ich halt weiß, wie ich damit umgehen kann. Kurz gesagt, ich habe dann tatsächlich eine Absage erhalten, was natürlich in dem Moment total verletzend war, weil ich mein allererstes auf einer neuen Position war, also Sichtungscamp auf einer neuen Position als Linebacker und ich fühlte mich als Linebacker super sicher.
Aber die Bedingungen waren ja unfair, ne?
Und die Bedingungen waren schwierig, aber da konnte halt niemand was machen gegen, ne? Also,
Ja. Das waren
ja.
ja keine Bedingungen, in denen du das Gefühl hast, wirklich zeigen zu können, was du kannst.
Richtig. Das, was tatsächlich cool war, war, die ganzen Selbstzweifel, die dann da in mir aufkamen, hielten so 1,5 Wochen an. Und dann wurde ich angerufen von der ehemaligen Head Coach der Nationalmannschaft. Ich war gerade auf der Arbeit. Und sie sagte: Hey Chris, ich habe mir noch mal deine Videos angeguckt. Du bist echt Knorke, du bist eine harte Socke, ich will dich im Team. Und dann habe ich natürlich total emotional gesagt: So, hä, aber das war doch total das Scheißtraining, ne? Und die so: Ja, und du hast doch das Beste draus gemacht. Ja, somit war ich dann tatsächlich im erweiterten Kader und habe mich riesig gefreut, dass meine Wahrnehmung da tatsächlich, also trotz, dass ich so viel Stress und so viel Druck hatte, auf dem Video nicht so rübergekommen ist.
Ja, das ist voll der interessante Punkt, den du da mit beschreibst, weil es
Ja.
gibt viele Spielerinnen, die nach einem Training oder nach einem Spiel total unzufrieden mit sich vom Platz gehen. Häufig auch, weil es eben solche Bedingungen gab, die sie emotional aufwühlen, ne? Also das können ungerechte SchiedsrichterInnen sein oder SchiedsrichterInnen-Entscheidungen, die sie in dem Moment nicht nachvollziehen können, die vielleicht auch nicht nachvollziehbar sind. Das kann sein, dass man nicht wie üblich vielleicht gestartet ist, sondern erst später eingesetzt wurde und einen das durcheinander gebracht hat. Das kann sein, dass die TrainerIn einen schlechten Tag hatte und heute nicht so coacht wie sonst. Das kann sein, dass ZuschauerInnen rumgepöbelt haben oder es lauter war, als man es gewohnt ist und nicht so kommunizieren konnte. Es kann sein, dass es geregnet hat oder kalt war oder besonders heiß. Also diese Bedingungen, auf die man auch keinen Einfluss hat.
Ja.
Und das kann auch sein, dass sogar alles irgendwie gut war, aber man sich selbst, weil das vielleicht ein besonderer Gegner war oder eine besondere Situation wie so ein Camp, wo man sich auch zeigen will, sich einfach ganz viel Druck selber gemacht hat an Erwartungen. Und dann passiert es häufig, dass SpielerInnen vom Platz gehen und sich genauso fühlen, wie du das gerade beschrieben hast, nämlich, dass die denken, boah, das war total scheiße oder ich bin unzufrieden mit mir, ich habe bei weitem nicht zeigen können, was ich wollte. Also dahinter steht ja so der Gedanke, ich war nicht gut genug.
Ja.
Und eben auch wirklich ganz oft dieser Satz, ich konnte gar nicht zeigen, was ich eigentlich kann, aus verschiedenen
Ja,
Gründen.
ja.
Und was sich dann oft im Nachgang aber herausstellt, ist, dass die Außenwahrnehmung eine andere ist als die Innenwahrnehmung.
Das ist immer ziemlich gut zu wissen, dass man tatsächlich immer eine andere Meinung hat. Das ist mir im Nachgang auch aufgefallen. Ich habe nämlich daraus gelernt und habe mir dann überlegt, okay, wie gehe ich denn jetzt mit meinem Stress um und mit dem Druck, den ich mir selbst mache? Und habe dann für mich einfach die Strategie entwickelt, dass ich, wenn ich merke, dass ich jetzt gerade so ein bisschen überwältigt werde, weil ich gestresst bin, dass ich halt Atemtechniken anwende. Das ist für mich die richtige Methode, einfach mal tief durchzuatmen
Also du
und
hast
mal.
auch ausprobiert.
Genau, ich habe ein bisschen ausprobiert. Ich habe auch versucht, was Aktivierendes zu machen, was aber nicht funktioniert für mich, weil dann werde ich nur noch hibbeliger und steigere mich dann so ein bisschen rein, komme dann gar nicht mehr runter. Also wenn ich direkt im Camp bin, kurz bevor es losgeht, visualisiere ich halt nochmal, okay, was ist mein Job heute? Was will ich zeigen? Was ist mir wichtig? Und das kennen viele Sportlerinnen generell auch, egal jetzt in welcher Sportart. Man hat ja meistens mehrere Disziplinen, in denen man glänzen möchte. Und ich pick mir immer eine Sache raus für den Tag oder eins für den Vormittag und eins für den Nachmittag und fokussiere mich darauf und versuche
Also
eben.
eine, dass man eine, oder kannst du ein Beispiel nennen, bevor ich jetzt
Genau,
zum Thema
genau. Also
komme?
zum Beispiel bei mir ist das so, entweder kann ich sehr gut eine Mannverteidigung haben oder ich kann sehr gut eine Zonenverteidigung haben oder ich möchte jetzt mehr darauf achten, dass meine Übergabe zum Beispiel besser ist oder dass ich eben sage, okay, ich versuche jetzt so schnell hinten beim Quarterback zu sein, damit ich einen Quarterback-Sack habe, wie es nur geht. Und alles auf einmal ist eben aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen, die man so hat, manchmal sehr schwer, weil man ja auch noch 15 andere Sachen im Kopf hat, wie
Also suchst du dir eins raus, was du dir vornimmst, besonders gut zu machen heute.
ganz genau. Also es gibt ja zum Glück immer so ein paar Grundsteine, sage ich mal, die man auf seiner Position immer gut machen kann und zeigen kann, wie zum Beispiel eine Manndeckung oder eben eine Zonenverteidigung oder eben ein Blitz. Und dann sage ich mir, okay, heute Vormittag mache ich mal, schaue ich, dass meine Mannverteidigung on point ist. Und alles andere ist mir in dem Moment vormittags nicht so wichtig. Also es das heißt nicht, dass es mir nicht wichtig
Nein,
ist,
nein,
aber
du gehst davon aus, dass du das auch gut genug machst, aber du legst eben mal den Fokus gezielt auf eine Sache, was dafür
genau.
sorgt, dass du da auch sehr konzentriert arbeitest und auch weißt, weil du konzentriert bist auf diese Sache, dass du da einen richtig guten Job machst, mit dem du auch zum Beispiel herausstechen kannst, gerade wenn es um Sichtungstraining geht.
Genau, und das wechsle ich eben immer auch zum Nachmittag hin zum Beispiel, weil wir haben meistens 4 Trainingseinheiten, manchmal auch 5, aber in der Regel sind es 4. Und dann nehme ich mir immer in einer Trainingseinheit einen Schwerpunkt. Da lege ich meinen Fokus drauf und das wird auch aufgenommen immer und das sehen die Coaches auch.
Und das heißt, diese Methoden, dass du dir klare Ziele gesetzt hast und zum Beispiel auch atmest, also visualisierst, was du abliefern möchtest, Ziele setzt und atmest, die haben dir geholfen, dass du diese Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung angepasst hast, oder ist die trotzdem noch unterschiedlich, aber du gehst jetzt anders damit um?
Die hat sich tatsächlich angepasst, weil ich jetzt auch gelernt
Oder
habe.
angenähert?
Ja, genau, angenähert ist, glaube ich, das bessere
Ich glaube,
Wort.
es ist realistischer, das so zu sagen, weil ich glaube, ganz deckungsgleich ist das nie.
Nee,
Dafür sind wir zu
das nie.
kritisch mit uns häufig, ne?
Genau. Aber dadurch, also anders gesagt, es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du visuell eine Situation durchgehst, wieder und wieder kann dein Hirn nicht nachvollziehen, ob du das jetzt tatsächlich machst, physisch, oder ob du das wirklich nur gedanklich durchgehst.
Ja, deswegen sind Muskelimpulse messbar und auch die ganzen Hormone dazu werden ausgeschüttet und alles an Chemikalien, was dein Körper hat, passend dazu.
Ganz genau. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich, wenn ich zum Beispiel Journaling mache, also mir Dinge aufschreibe, die mir wichtig sind, auf die ich halt meinen Fokus legen will, dass ich sie in dem Moment auch visualisiere und ich zeichne sie mir auch auf oder ich schreibe auch aus, worauf ich achten möchte, wie zum Beispiel erst den linken Fuß, die Hacken nicht in den Boden, dann nach vorne und wie meine Körperhaltung ist und so weiter. Also ich schreibe das so detailliert auf, wie es geht und dann lese ich mir das ein paar Mal durch, visualisiere das im Kopf und das sind halt dann meine persönlich generierten Reps, die ich zu Hause immer wieder durchgehen kann, die mir die Möglichkeit geben, Sicherheit auch auf dem Spielfeld dann auch zu generieren.
Das ist ein wichtiges Gefühl, ne? Sich sicher zu fühlen. Und was du da tust, gibt dir die Sicherheit für den Moment, wo du sie brauchst, wenn du
Genau.
auf dem Platz bist und performst.
Genau, ja. Und da ist es mir halt aufgefallen, dass ich dadurch, dass ich ja so viele Wiederholungen visuell schon hatte für mich selbst in meinem stillen, heimlichen Kämmerchen, dass ich in dem Moment, in dem das abgerufen werden muss, ich einmal das Bild im Kopf habe, okay, so und so läuft das ab, ich habe das einmal abgespult und dann weiß mein Körper sofort, was er machen soll. Und dann ist das halt drinne, ne?
Ja, ich denke, dass es einfach wichtig ist zu wissen, dass das eine hilfreiche Methode ist, um auch Techniken zu perfektionieren, weil man das so oft dann im Kopf schon durchgegangen ist. Das wiederum gibt einem dann natürlich Sicherheit in der Situation, wo man es ausführt.
Das sieht man ja auch ganz häufig bei vielen Sportlern, dass sie sich Tape angucken, also die Videoaufzeichnungen des
Ja,
Gegners.
Patrick Mahomes zum Beispiel, der jetzt ja, wir zeichnen hier gerade auf am 8.2. und der spielt morgen im Super Bowl. Und ich bin froh, dass er in den Super Bowl gekommen ist. Da wollte ich ihn auch sehen. Ist ein Quarterback von den Kansas City Chiefs, hat es jetzt auch das dritte Mal in Folge in den Super Bowl geschafft. Also hat die Möglichkeit, wenn er den gewinnt, damit auch einen Rekord aufzustellen, weil noch nie das geschehen ist, dass eine Mannschaft dreimal hintereinander ins Super Bowl eingezogen ist und gewonnen hat. Und der zum Beispiel guckt sich immer in der Woche vor den Spielen intensiv Spiele des Gegners an, um sich auch emotional auf diesen Gegner einzuspielen. Also der sagt auch, dass er das auch als Vorbereitung eben macht, weil er ein Gespür für den Gegner bekommen möchte und sich jeder Mannschaft anders anfühlt. Ich denke, das kannst du auch bestätigen. Du
Ja.
nickst, ja, weil er sagt, dass er dann besser auch agieren kann und spielen kann und das gibt ihm Sicherheit, weil er die ganze Woche über, nachdem er sich die Tapes angeguckt hat, ja im Kopf schon gegen die Mannschaft gespielt hat. Wenn er dann vor ihnen steht, können die ihn nur noch wenig überraschen. Und
Genau.
der Erfolg, den sieht man ja. Also diese Mannschaft war ja noch nie so erfolgreich vorher, lange, lange Zeit gar nicht in den Playoffs, bis er zu ihnen gekommen ist und das verändert hat.
Ja.
Das ist eine, ja, das ist eine gute Technik.
Du hast eben gerade gesagt, dass ja im Körper sehr viel passiert, wenn man in Druck gerät oder in so eine stressige Situation kommt. Kannst du da irgendwie nochmal sagen, was das bedeutet aus mentaler Sicht?
Ja, gerne. Also das eine ist, dass man, ich finde immer, Wissen ist die halbe Miete. Wenn man so weiß, was in einem passiert, dann kann man das besser einordnen, statt sich davon überwältigen zu lassen, weil man vielleicht auch dann Gefühle, also wir fühlen Emotionen und die haben eine Botschaft, aber es ist ja nicht alles so wahr, was wir fühlen. Ich sage das jetzt ein bisschen vorsichtig, weil das zum Beispiel die Situation betrifft, du gehst vom Platz und du fühlst dich, hast das Gefühl, das war jetzt total, du hast versagt, das war jetzt total schlecht. Aber von außen betrachtet, ruft dich dann die Head Coach an und sagt, boah, Chris, ich habe mir die Videos angeguckt, du warst richtig gut und ich lade dich ein. Wo du dann ja überrascht bist und sagst, wow, irgendwie meine innere Wahrnehmung ist ja ganz anders gewesen, viel schlechter, viel kritischer, als es von außen betrachtet wirklich gewesen ist. Und das ist so ein Prozess, der ganz, ganz typisch ist. Also, dass wir, gerade wenn wir auch eher vielleicht zu Selbstzweifeln neigen oder zum Pessimismus neigen, und da neigen wir ja je mehr zu, je mehr uns etwas an etwas liegt, weil dann unsere Ängste größer sind, dass uns mehr, ne, wir wollen ja unbedingt einen bestimmten Ausgang und nämlich einen guten, und wir haben also umso mehr Angst, dass es einen schlechten Ausgang gibt, weil das würde bedeuten, zu leiden und Herzschmerz zu haben, wenn wir den Sport ja lieben. Und ist auch so ein Schutzmechanismus, ne? Wenn ich davon ausgehe, dass es eh nicht so gut war, habe ich das Gefühl, ich bereite mich schon darauf vor, dass ich das verlieren werde. Ist natürlich Quatsch, weil das wird genauso wehtun, selbst wenn sich das bestätigen würde. Also ist es nicht gerade hilfreich, sich vorher schon fertig zu machen. Und wichtig zu wissen ist, dass unser Gehirn eben diesen Negativitätseffekt mal sowieso hat. Das heißt, unser Gehirn wirft sich emotional auf die negative Tatsache, also auf die negative, nicht Tatsache, das ist es ja eigentlich, auf die negative Variante. Das heißt, es weckt größere Emotionen zu der negativen Möglichkeit. Du hast ja in dem Moment die Wahl, über dich zu denken, dass du ein gutes Training gemacht hast oder ein solides oder sogar ein sehr gutes oder ein schlechtes. Und dein Gehirn wird den Fokus immer auf den negativen Ausgang emotional aufwerten und mehr gewichten, weil es, das ist ein Überlebensinstinkt, so funktioniert unser Gehirn, wenn es emotional auflädt und wichtiger macht durch diese Emotion, es mehr gewichtet. Was Negatives passieren könnte und dass das Negative stimmen könnte, aktiviert es gleichzeitig die Region in unserem Gehirn, die mit Lösungen beschäftigt sind. Also kreative Lösungen, indem wir den Fokus darauf haben durch Emotionen, die uns dazu bringen, auch da immer wieder dran zu denken, arbeiten wir gleichzeitig an einer Lösung. Ich finde das eine schöne Erkenntnis, weil das bedeutet, man kann mal vielleicht auch den Kopf weniger als Feind begreifen, weniger sauer auf sich sein. Weil man, wenn man das weiß, erstens mal ist das ganz normal und zweitens mal macht unser Gehirn das nicht, weil das Negative tatsächlich stimmt und wahr ist, sondern damit wir Lösungen dafür finden. Zum Beispiel es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dass das auf Überlebensbiologie zurückgeht, also als es noch Säbelzahntiger gab, mal ganz platt gesagt, ne?
Ja, also dieses so eine Art Alles- oder Nichts-Denken, ne, ist ja häufig irgendwie gekrönt davon, dass wenn man in so einer Situation ist, wie du jetzt sagtest mit dem Säbelzahntiger, alles oder nichts, entweder renne ich jetzt weg und rette mich oder ich stelle mich dem blöden Tiger.
Ja.
Aber das kostet ja sehr viel Überwindung, sich dann umzudrehen und mit seiner Feuerfackel dann da rumzuwedeln, ne?
Schönes Bild. Ja, und vor allem alles oder nichts denken ist genau das Denken, unter dem wir sehr schnell leiden können, weil dann eben auch die Facetten fehlen, ne? Also das passt auch gut auf den Kontext jetzt mit diesem Spiel oder Training und ich gehe da raus, weil ich ja dann innerlich auch häufig der Meinung bin, entweder war es jetzt richtig schlecht oder es war halt gut. Aber darüber sehen wir, dass es viel auch dazwischen gibt. Und mentale Stärke zu besitzen, bedeutet auch, die Facetten sehen zu können. Also mehrere Sichtweisen auf eine Situation einnehmen zu können. Das heißt auch sagen zu können, ich gehe jetzt aus diesem Spiel oder aus diesem Training und das hat mir viel bedeutet und ich gehe jetzt gerade davon aus, das fühlt sich gerade in mir so an, dass es schlecht war. Aber ich behalte mal im Hinterkopf, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass es eigentlich ganz gut war von außen betrachtet, weil Dinge von außen einfach anders aussehen, als sie sich von innen auch anfühlen. Also letztlich ist ja diese Art zu denken auch ein bisschen ein Stoff, der uns besser macht, solange es nicht überhand nimmt und uns das bewusst ist, dass es noch andere Sichtweisen gibt. Hinzu kommt, das hast du eben auch geschildert, du bist nach so einem Training oder nach so einem Spiel auch fertig. Dein Körper ist total erschöpft, vor allem wenn es auch noch regnet oder kalt ist. Und wenn unser Körper erschöpft ist, meldet er sowieso, dass gerade alles total furchtbar war und dass man total versagt hat. Das liegt auch daran, dass unser Gehirn dann die Aufmerksamkeit darauf richtet, dass du jetzt bitte deine Ressourcen wieder auffüllst, weil das auch was mit Überleben zu tun hat, dass du jetzt für Nahrung sorgst, für Schlaf, für Regeneration. Das heißt, du kannst tatsächlich eine Belastungssituation niemals realistisch einschätzen, nachdem sie stattgefunden hat. Da gibt es auch eine Studie zu, die an der, ich meine, Harvard University durchgeführt wurde unter Studierenden, die nach der Belastungssituation Klausur wiedergeben sollten, was sie glauben, wie sie abgeschnitten haben. Und da hat man herausgefunden, dass niemand richtig lag. Niemand. Also die haben das, es war eine repräsentative Studie auch über längere Zeit. Und die Menschen schätzen sich zu schlecht oder zu gut ein, aber niemals richtig, realistisch, wie es wirklich ist, weil du es nicht kannst. Du kannst es nach der Belastungssituation nicht. Aufgrund der Erschöpfung. Du musst also, um ein realistischeres Bild zu entwickeln, überhaupt erstmal regenerieren. Das heißt, wenn du wirklich darüber nachdenken willst, wie es denn wirklich war, solltest du was gegessen haben, dich ausgeruht haben. Und da gehört ja auch eine emotionale Regeneration dazu. Nicht nur eine körperliche mit Essen und Trinken und Schlaf, sondern auch eine emotionale, weil du musst ja auch die Emotionen verarbeiten. Auch eben dieses Wissen über den Negativitätseffekt, ey, das hat mir hier wirklich was bedeutet. Das heißt, ich neige dazu, davon auszugehen, dass es nicht so gut war, obwohl es eigentlich vielleicht gut war. Ja, und die dritte Komponente ist natürlich unser Nervensystem, ne? Die wir auch berücksichtigen müssen. Und die beeinflusst auch mit, wie positiv oder negativ, in welcher Verfassung wir da so rausgehen, tendenziell. Weil je nachdem, was für Nervensystemtyp du hast, neigst du zu mehr oder weniger Selbstzweifel.
Okay, das heißt, es gibt theoretisch dann auch, wenn ich jetzt weiß, was ich für ein Nervensystemtyp bin, gibt es für mich dann auch so spezielle Tools und Techniken, die ich mir zu eigen machen kann, die mich unterstützen bei solchen Situationen?
Ja, also neben denen, die für alle gelten, nämlich eben Regeneration, Essen, Schlafen und auch das nicht überbewerten, was man in dem Moment denkt, anhand deines Nervensystems, wenn du rausgefunden hast, was für ein Typ du bist. Das Nervensystem ist ja, also existiert ja ohnehin auf einem Spektrum. Das heißt, man ist mal mehr oder weniger auch das eine, das andere, kann auch situationsabhängig sein, verändert sich ja auch. Also ist stabil, aber veränderbar, verändert sich durch Beziehungen. Dann kannst du gucken, was für dich hilfreich ist, um dich wieder zu regulieren. Und das sind Methoden der Selbst- und der Koregulation. Also Selbstregulation ist alles, was du dir selber Gutes tun kannst, um dein Nervensystem wieder in einen regulierten Zustand zu bringen. Und Koregulation bedeutet, dass ich andere Menschen nutze, auf andere Menschen zurückgreife, um mein Nervensystem zu regulieren. Und andere Menschen zu nutzen, beinhaltet so Dinge wie, dass ich mit vertrauenswürdigen Personen spreche, das haben wir auch schon angesprochen, dass ich mich austausche. Und das ist übrigens auch eine gerade für diese Situation mit, ich gehe aus dem Spiel, ich gehe aus dem Training, habe große Zweifel, auch was Schönes, wenn nämlich ich mit jemandem spreche, der die auch zugeschaut hat. Also zum Beispiel das Gespräch suche, entweder tatsächlich, wenn ich es mich traue, mit meinem Trainer, meiner Trainerin, nachdem ich für mich gesorgt habe und mich regeneriert habe, sonst bin ich nämlich nicht aufnahmefähig. Wenn das Team von einer Sportpsychologin oder einem Mentalcoach betreut wird, mit dieser Person, also ich übernehme das auch häufig in der Rolle, aber da kann ich auch aus Erfahrung sagen, die meisten Spielerinnen sind dafür auch erst wirklich ansprechbar, nachdem sie geduscht haben, umgezogen sind, eine Kleinigkeit gegessen haben. Vorher können wir darüber nur wenig reden. Da kann man ein paar tröstende Worte sagen oder ein paar Dinge schon mal sagen, damit die die gehört haben, aber das merkst du auch an der Reaktion, dass da fast keine da ist, weil der Fokus ist so in ihnen, kennst du vielleicht selber auch, man ist so in sich, dass die Außenwelt auch nicht mehr so wahrnehmbar ist. Oder zum Beispiel, wenn deine FreundInnen zugeguckt haben, PartnerInnen oder auch Eltern, und das sind vertrauenswürdige Personen, dann auch die. Aber da möchte ich mal dazu sagen, es gibt auch Eltern, die überehrgeizig sind und die da einfach keine guten AnsprechpartnerInnen sind. Und es kann auch, also du musst selber einschätzen, wie die Menschen so sind, die dir dazu gucken und ob das hilfreich ist oder nicht, das kannst du ja in dir spüren. Das können aber auch Teamkolleginnen sein, ne? Wenn die dann sich selber auch reguliert haben, sich mal auszutauschen, zum Beispiel. Und Koregulation über diesen Austausch bedeutet nämlich, dass die anderen mir die Situation durch ihre Augen zeigen und ich dadurch diese Facetten erfahren kann und diese Blickwinkel einnehmen kann. Ne? Also, das ist ja auch nichts anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Teamcoaching mache oder einen Workshop mit euch und ich mir dann Feedback einhole, wie war das denn für euch? Weil ich bin nach so einem Workshop, da habe ich das auch bemerkt, oft total erschöpft. Total, gerade auch wenn der lange geht, ne? Wenn das so ein Tagesworkshop ist, bin ich total erschöpft. Ich bin emotional erschöpft, ich bin körperlich erschöpft, ich muss regenerieren. Oder wenn ich mit einer Mannschaft bei einer Auswärtsfahrt bin, ich bin danach wirklich platt, ich muss mich auch regenerieren. Ich habe zwar nicht gespielt, aber ich habe 24, 48 Stunden High-Performance-Coaching gemacht, durchgecoacht, war für andere Leute da, für eine große Mannschaft da, für die TrainerInnen da. Und ich bin dann auch durch und platt, muss mich regenerieren. Und da meldet mein Körper auch, so, du hast einen scheiß Job gemacht, du hast voll versagt, so in die Richtung gehen diese Gefühle. Und ich weiß ja aber, dass es eigentlich nur heißt, ich bin sau erschöpft. Und was total hilfreich ist, sich sonst auch Feedback einzuholen. Also sowohl als Spielerin als auch zum Beispiel ich habe das auch gerade zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn viel gemacht, mir auch anonymes Feedback einzuholen. Also wo die Leute auch anonym wirklich haben aufschreiben können, ne, wie es für sie war. Und das war total hilfreich, um mein Bild über mich realistischer einzuordnen. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass das Feedback hat mich oft umgehauen. Das war so positiv. Und ich habe von mir aber, weil ich so erschöpft war, so schlecht gedacht, ich habe vielleicht Dinge nicht gesagt, die wichtig gewesen wären und so weiter. Und in Wirklichkeit war alles gut. Es war alles perfekt durch Blickwinkel von vielen, vielen Menschen bekommen. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal richtig hilfreich zu wissen, dass man einfach erstmal nur müde ist
Ja.
und dass man für sich sorgen sollte. Ich bin ja nebenbei noch Trainerin und da ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, dass man merkt das ja sofort, wenn man ja seine Schützlinge unter sich hat, ob die jetzt gut mit ihrem Druck und Stress umgehen können oder nicht. Genau, und da ist mir das halt auch aufgefallen, dass das wichtig ist, in dem Moment gar nicht mal so viel zu machen, weil man kann die Situation meistens in der Situation gar nicht lösen, sondern dass es halt wirklich wichtig ist, dann entweder vor so einem Camp oder Training oder Spiel mit den Spielern zu sprechen, um ein paar Fakten rauszuhauen, ne? Also wenn ich jemanden coache, dann sage ich, hey, du machst das gut. Das ist deine Stärke. Wenn du siehst doch, wie gut du geworden bist. Du siehst doch das letzte halbe Jahr. Du hast jetzt plötzlich viel mehr erreicht. Und dann ermutige ich die auch, selbst mit sich zu sprechen, in so einen inneren Dialog zu fallen, dass sie sich auch selbst dann auf dem Spielfeld oder davor dann einfach auch gut zureden können. Dann, ich habe auch schon mal
Das ist
jemanden.
übrigens auch Koregulation. Schön, wenn ich das eben sage, weil es so ein schönes Beispiel ist, dass du erkennst sichere und vertrauenswürdige Beziehungen mit Menschen, die dich koregulieren, weil sie sicher sind, sonst könnten sie es nicht, daran, dass du ihre Stimme in dir integrierst und sie in Belastungssituationen abrufen kannst. Ne? Also zu mir sagen manchmal auch Spielerinnen, ich habe in der und der Situation deine Stimme in meinem Kopf gehört. Und dann weiß ich, dass wir eine sichere Beziehung aufgebaut haben, in der Koregulation stattfinden kann. Und genau das hast du gerade eben auch beschrieben.
Ja, was mir aufgefallen ist, das habe ich bei dir gelernt damals, ist tatsächlich, dass es ja hilft, wenn man auch visuelle Zeichen hat, wenn man gerade in einem Spiel ist zum Beispiel. Und das mache ich tatsächlich dann auch, dass ich was vorher verabrede. Und häufig ist das so, dass wir uns einfach schon ungeachtet einfach nur angucken und dass ein Blick reicht, dass ich weiß, okay, dir geht es gerade nicht so gut, keine Angst, ich bin da, halt durch. Oder es gibt tatsächlich auch Zeichen, also dass man irgendwie die Hand hebt oder eine Faust macht, um Stärke zu zeigen, was dann auch Spieler halt auch einem zurückgeben, damit man auch weiß, wenn die dann vom Spielfeld runterkommen, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen anders mit dem Spieler umgehen oder auch in der Halbzeitpause, weil der kann es mir zwar nicht zeigen, aber er hat mir jetzt irgendein Symbol dafür gegeben, dass es ihm gerade irgendwie alles überwältigt und total stresst.
War dann leichter als Worte zu finden, ne?
Ganz genau. Und in dem Moment muss diese Person noch überhaupt keine Worte finden, weil das dann mein Job ist. Das kann ich dann machen. Und dann passe ich auch meine Wortwahl immer ein bisschen an und spreche dann halt ein bisschen liebevoller manchmal. Das heißt nicht, dass man nicht liebevoll mit seinen Spielern umgeht, aber man beachtet das halt immer.
Ja, dass man dann sanfter ist, ne? Ich finde auch an der TrainerInnenperspektive interessant, dass man ja auch berücksichtigen muss, dass auch ihr an Spieltagen, wenn jetzt, also du in deiner Rolle als Trainerin, deswegen sage ich jetzt ihr, große Emotionen durchmacht und der Erfolg einer Mannschaft auch stark davon abhängt, ob die TrainerInnen ihre Emotionen auf gesunde und bewusste Art regulieren können. Denn nur dann, wenn sie es können, können sie ihr Team auch unterstützen und anführen. Und dann hast du eben gesagt, dass es ja auch oft direkt nach dem Spiel schwierig ist, mit Spielerinnen zu reden, dass es sogar irgendwie auch gefühlt nicht der richtige Ort ist, und hast du recht. Das liegt daran, dass viele TrainerInnen nach einem Spiel, wenn es vor allem verloren gegangen ist, auch erstmal mit ihren Emotionen klarkommen müssen, sie regulieren müssen. Und man beobachtet das auch häufig bei Auswärtsspielen, das erste Mal sehr leise ist und alle so ein bisschen gedrückt in den Bus dann kommen und auch viele grübeln und sich zurückziehen, andere eher versuchen, sich auch vielleicht abzulenken. Und dann gibt es Fresschen. Also dann wird gegessen. Und das ist dann der Wendepunkt, wo man dann anfängt, über das Spiel, über die Erlebnisse zu reden, sich gegenseitig zu helfen, TrainerInnen nochmal mit Spielerinnen einzeln sprechen und ein paar Dinge sagen. Und das liegt wirklich daran, dass dann ein Teil von Erschöpfung, ne, ich habe geduscht, der Schweiß ist vom Körper, die warme Dusche hat auch gut getan, gerade vielleicht, wenn es kalt war, oder eine kalte Dusche, wenn es warm war, ich habe was gegessen, vielleicht habe ich auch kurz die Augen geschlossen, dass so ein bisschen Regeneration stattgefunden hat und man dann wieder ansprechbarer ist. Und das ist auch wichtig, so auf dieses innere Gefühl ein bisschen zu hören. Wo bin ich denn gerade schon so weit, ne?
Ja, das ist auch, du hast es eben angesprochen, es gibt ja Freunde und Familie, die das nicht so wahrnehmen, dass das ein, also und dann fühlen die sich vielleicht auch einfach zurückgestellt in dem Moment. Gerade wenn ein Spiel verloren wird, ist das ja nochmal ein ganz anderes sensibles Thema, aber auch wenn ein Spiel gewonnen wird, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt keinen Sinn macht, mit den Leuten so zu sprechen. Also nach gewonnenen Spielen, ja, man spricht miteinander, dann sagt der Spieler häufig, das und das war cool, hast du das gesehen? Hört aber gar nicht zu, was die andere Seite zu sagen hat, weil er
Ist
eben
nicht
selbst noch,
aufnahmefähig.
genau, weil er eben nicht so aufnahmefähig ist und sich halt wieder runterregulieren muss. Und andersrum, wenn ein Spiel verloren wird, ist das häufig so, dass gar nicht erst zur Zuschauertribüne gegangen wird, weil die halt gar keine Lust haben,
Ja,
darüber zu
die
reden,
schleichen
was
sich
da
dann immer so
passiert
ein
ist.
bisschen. Und die Spielerinnen übrigens, die trotzdem zur Zuschauerinnentribüne gehen, daran kannst du die erkennen, die ein sicheres Nervensystem haben, weil die nämlich ihre Emotionen effektiver regulieren können und in der Lage sind zu unterscheiden. Die haben den Blickwinkel schon. Die sagen, das war vielleicht ein schlechtes Spiel, ich musste aber später mal drüber nachdenken. Jetzt in dem Moment möchte ich aber ehren, dass hier Leute waren, die mir zugeguckt haben. Und das sind die, die dann auch in der Lage sind, hinzugehen. Die, die sich direkt verkrümeln, haben eher vermeidendes Nervensystem, Rückzug, ne, haben wir schon mal drüber gesprochen. Stress-Response ist hier todstellend erstarren, neigen sie eher zu. Also es mit sich ausmachen, eine Überbelegung von Selbstregulation. Und da würde eben helfen, weil du auch vorhin gefragt hast, so nach Typ, was hilft denn? Also Menschen mit einem eher vermeidenden Nervensystem, die sich zurückziehen und sehr so auf sich selbst verlassen. Und dabei immer tiefer in ihr Loch fallen, weil es da drin sehr einsam, sehr dunkel, sehr einseitig ist, dürfen daran arbeiten, in ihrem Tempo sich einer Koregulation zu öffnen, weil das hilfreich ist. Und das merken sie oft erst, wenn sie es mal ausprobiert haben, weil so dein Nervensystem ist so ein Teil von dir, dein Nervensystem sagt, nein, mach das nicht, wir machen es so, wie wir es immer machen. Und es fühlt sich kontraintuitiv an, dann was anderes zu machen. Aber es ist ein bisschen wie mit Essen. Solange du, ich sag mal, Persisch nicht probiert hast, weißt du nicht, wie geil es ist. Kam mir jetzt als Beispiel, weil ich neulich das erste Mal Persisch gegessen habe. Es ist wirklich sehr gut. Und so ist es aber ein guter Vergleich. Du weißt nicht, was du verpasst, bis du es nicht probiert hast. Also Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem, die dazu neigen, sich überbeanspruchen, selbst zu regulieren und dabei immer tiefer sich vergraben und auch immer einseitiger zu dem Ergebnis kommen, ich habe das total schlecht gemacht, die so häufig unter sehr starken Selbstzweifeln dann auch neigen, Selbstverurteilung, sehr selbstkritisch mit sich sind. Oder die Emotionen sogar wegdrücken, also die gar nicht alles fertig fühlen und betrachten, weil so von vermeidenden Menschen ist so auch Number One liebste Reaktion, Emotionen wegzudrücken, was sehr ungesund ist, sich zu öffnen und zu gucken, dass man auf Koregulation zurückgreift, das zu üben. Menschen mit einem ängstlichen Nervensystem, die sehr aktiviert sind, die also der Körper zittert vielleicht auch, das Gefühl, ihre Emotionen überrennen sie, haben einen sehr starken Außenfokus, machen sich eher Gedanken wie, was denken die anderen über mich? Also ein ängstliches Nervensystem denkt häufig, was denken die anderen über mich? Deswegen neigen sie dazu, vermehrt auf Koregulation zurückzugreifen, weil sie sich dann ja auch diese Meinung einholen. Nur unter Umständen sind sie aber gar nicht wählerisch und holen die sich eben von den falschen Leuten ein, ne? Und dann wird so, dass diese Angst irgendwie bestätigt von Leuten, die einfach auch Es gibt ja Menschen, die auch einfach Quatsch sagen, ne? Deswegen so wichtig, da
Nein, die gibt es nie.
kritisch zu sein. Und Menschen mit einem aktivierten ängstlichen Nervensystem dürfen mehr Selbstregulation praktizieren. Das heißt zu sagen, bevor ich jetzt mich auf meine Freunde stürze, die sonst was sagen, oder meine überkritischen Eltern, die sonst was sagen, oder mein, ne, die haben mir zugeschaut, die haben auch Emotionen übrigens zu verarbeiten, gehe ich jetzt erstmal warm duschen und ziehe mich um und gehe aus den nassen Sachen raus und esse erstmal was, also selbstregulierend tätig zu werden. Und atme vielleicht mal oder gehe eine Runde spazieren, wenn sich's anbietet. Oder ehrlicherweise auch lenke mich ab und zocke eine Runde, wenn, ne, das jetzt möglich ist, weil ich nach dem Spiel direkt nach Hause gehe oder nach dem Training.
Klassischer Gameboy-Fall.
Ja, klassischer Gameboy-Fall ansonsten, stimmt, genau. Und das hilft, das Nervensystem erstmal wieder runterzubringen, dass die überhaupt auch fühlen können, was fühle ich denn eigentlich? Weil diese extreme Aktivierung bedeutet auch, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle nicht so zu fühlen. Übrigens auch häufig den Hunger nicht zu spüren, die Müdigkeit nicht zu spüren, also so wirklich so ein paar Zentimeter über sich zu schweben. Ja, also das sind so, wenn man das so rausgefunden hat, wo neige ich denn so zu? Die Methoden. Menschen, die sicher gebunden sind, verfügen sowieso natürlicherweise über ein gesundes Spektrum, auf Selbst- und auf Koregulation zurückzugreifen. Optimalerweise ist das ja eben auch in einer guten Mischung vorhanden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe eine Überbeanspruchung von Koregulation, mal mehr Selbstregulation zu machen für mein Nervensystem, super. Umgekehrt genauso, mehr Koregulation zuzulassen, um aus der Selbstregulation, die ist dann schon so ein bisschen abgenutzt, die geht dann schon so zu stark in so eine Betäubungsrichtung auch oft, ne, bei Menschen, die vermeidend sind.
Okay, also nach dem Spiel empfiehlst du dann erstmal kurz 5 Minuten Gemüse essen, Obst essen, was trinken.
Das gilt für alle, ja.
Dann, also für alle, für egal
Das,
wen.
ja.
Okay, weil es gibt ja häufig den Fall, im Football ist das sehr, sehr häufig so eigentlich schon State of the Art, dass man, es ist abgepfiffen worden, man klatscht dann die gegnerische Mannschaft, gibt man die Hand, also man klatscht ab. Dann applaudiert man seinen Zuschauern und sammelt sich direkt in einem Huddle und dann sagt der Coach ein paar Worte. Ich finde, in manchen Situationen läuft das super, vor allem wenn man gewonnen hat, dann ist das total toll, weil man feiert dann auch miteinander. In anderen Situationen habe ich manchmal das Gefühl, boah, gib mir mal 2 Minuten, um kurz klarzukommen und dann können wir gehen. Ne? Also im
Ja,
Prinzip genau das, was du ja jetzt schon fast
aber
gesagt
das
hast.
ist das Kontraintuitive, weil dein Nervensystem natürlich super dysreguliert ist, wenn du verloren hast. Und das, was du gerade beschrieben hast, das sind die Rituale, die wir auch im Fußball übrigens haben und die einen Matchday abschließen. Das ist eine Form von Koregulation und auch zu verstehen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Das ist total wichtig, selbst wenn du ein paar Minuten für dich bräuchtest, dass du das trotzdem machst, was du gerade beschrieben hast, damit bei dir auch ankommt, am besten durch Berührung. Was ich nämlich oft sehe, ist, dass die Mannschaft, die verloren haben, sich im Kreis nicht mehr berühren, sondern so alle auf Abstand sind, weil das so schwer fällt. Weil das so schwer fällt. Deswegen vereinbarst du, dass du dich berühren wirst und dass der Coach ein paar gute Worte sagt, wenn du in einem neutralen Zustand bist, triffst du die Vereinbarung, wir gehen in den Kreis, wir halten uns fest, wir berühren uns und eine Person, die die Verantwortung übernimmt, in der Regel Trainerin, sagt ein paar Worte. Und das ist schwer, weil Trainerin ist ja auch nicht reguliert. Deswegen gute Trainerinnen üben das auch ein bisschen und wissen das auch, was sie da am besten sagen, damit wir uns auffangen und merken, wir sind ein Team. Und dann ist Matchday abgeschlossen, also dieser Prozessspiel, das ist ein wichtiges Teamritual und dann erst gehen wir. Und du kannst beobachten bei Turnieren, die Teams, die das konsequent machen, kommen weit und die, die es nicht machen, kommen nicht weit. Und das liegt daran, dass Teams, die sich gegenseitig regulieren, erfolgreicher performen. Gibt es eine Studie mit Basketballteams, die gemacht wurde, dass Basketballteams über eine Saison erfolgreicher waren, wenn in entscheidenden Momenten die MitspielerInnen sich gegenseitig berührt haben. Zum Beispiel, wenn die einen Freiwurf haben. Einmal hinzugehen, den Körper zu berühren, ist im Basketball ein typisches Ritual, dass jemand aus der Mannschaft, in der Regel sogar zwei Leute, einmal kurz die den Freiwurf macht, das ist wie ein Elfer-Schießen im Fußball, die Person berühren. Und diese Teams haben nachweislich higher performed. Wegen der Koregulation. Weil ein gut reguliertes Nervensystem entscheidet, wie erfolgreich du spielst.
Super spannend. Das werde ich auf jeden Fall auch mal ansetzen. Jedes Mal, wenn unser Kicker jetzt kickt, einmal kurz antatschen und dann.
Witzigerweise musste ich gerade auch bei euch an den Kicker denken, als ich das gesagt habe.
Ja, es gibt ja so ein paar Specialists, da hat man einfach sehr viel Druck, ne? Also
Ja.
gerade der Kicker, wenn es nur noch zwei Sekunden auf der Spieluhr, letzter Kick, der muss sitzen, ansonsten hat man verloren. Ja, aber werde ich mal anbringen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Genau. Ja.
Wahrscheinlich sind alle, die Position besetzen, sehr sicher.
Ja,
Sonst
und sind blau.
könnten sie sich blau und sicher, ja,
Ja.
wahrscheinlich. Ja. Ja,
Ja.
doch, das aber eigentlich kannst du ja mal beobachten. Es ist keine schlechte Idee, eure Kicker zu berühren, wenn sie haben.
Ich werde da jetzt mal eine Studie eröffnen, also an alle Kicker da draußen, die mich kennen. Ich werde euch in Zukunft häufiger anfassen. Ja, also worum ging es jetzt heute nochmal in unserem Thema? Um Druck und Stress, wie man das verarbeiten kann auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld, als Trainer, als Spielerin. Mai hat uns erzählt, welche mentalen Herausforderungen häufig da sind und hat uns auch ein paar Tools und Techniken an die Hand gegeben, wie wir damit umgehen können. Und jetzt könnt ihr gerne mal die praktischen Tipps, die wir bekommen haben, ausprobieren und uns super gerne auch auf unserem Instagram-Feed Feedback dazu geben oder auch hier in der Kommentarleiste einfach Bescheid geben. Wir lernen auch immer dazu. Wenn ihr irgendwelche Tools habt, die wir noch nicht kennen, einfach mal mitteilen, die für die Welt öffentlich machen. Und dann probieren wir sie einfach mal alle aus.
Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Dann
Bis zum nächsten
bis
Mal.
zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.